Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Besessenheit. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, Dr. Nicole Bauer. Sie ist Religionswissenschaftlerin und Psychotherapeutin. Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch eine Mail an das GFA-Forum mit einem Hinweis auf eine interdisziplinäre Tagung mit dem Titel Ancient and Modern Ideas of Possession, die in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Religionswissenschaft stattgefunden hat. Und durch ihr Buch Interaktion und Kommunikation mit Teufel und Dämonen, katholischer Exorzismus in der Gegenwartsgesellschaft. Also man kann behaupten, eine Expertin auf diesem Gebiet. Guten Abend, Frau Bauer.
Hallo, Herr Garcia. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die freundliche Einladung. Ich muss eine Kleinigkeit korrigieren. Das Buch Intersoziologie ist nicht von mir. Das ist herausgegeben worden von Michael Schetsche und Andreas Anton. Und ich habe darin einen Beitrag verfasst. Oh. Ich möchte mir diese Lorbeeren nicht einheimsen.
Okay, alles klar. Danke für den Hinweis. Gut. Das Thema Besessenheit. Bevor wir dazu kommen, würde ich Sie bitten, vielleicht kurz etwas über Ihren Werdegang zu sagen, wie Sie zur Religionswissenschaft gekommen sind und vielleicht auch dann speziell dieses Thema Besessenheit.
Mhm. Also ich habe zunächst mal, ich bin Soziologin und Religionswissenschaftlerin, habe zunächst Soziologiengrad studiert und habe mich im Zuge dieses Soziologiestudiums schon ganz besonders für Religionssoziologie interessiert und mich im Zuge dessen besonders mit dem Judentum beschäftigt, also eine ganz andere Ecke als der katholische Exorzismus, und habe dann zu jüdischer Kabbala, also zu jüdischer Mystik promoviert und habe mich im Laufe meiner Beschäftigung mit Kabbala bin ich auch immer wieder im Judentum auf diese Phänomene Besessenheit, Dibuk, besondere, also außergewöhnliche Bewusstseinszustände in religiösen Kontexten gestoßen. Und das hat mich natürlich schon immer interessiert als Psychotherapeutin, wie Sie ja eben gesagt haben, mich auch besonders mit menschlichen Erfahrungen oder für menschliche Erfahrungen interessiere. Und habe mich dann kurzerhand entschieden, mein nächstes Forschungsprojekt ist, und zwar mein Forschungsprojekt im Zuge meiner Habilitation, wird oder ist der katholische Exorzismus. Und auf dieses Thema ganz im Besonderen bin ich darauf gestoßen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass das Thema katholischer Exorzismus medial ganz besonders inszeniert und gehypt wird. Ganz besonders im Zusammenhang mit dem in Rom stattfindenden Exorzismuskurs. Und ja, und da dachte ich mir, ja, das ist ein Thema, das möchte ich mir jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Das möchte ich jetzt auch mit einem religionswissenschaftlichen Fokus ergründen. Und so bin ich ja in dieses unwegsame Gebiet geraten sozusagen und beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren damit und habe das Gefühl, das ist ein Fass ohne Boden. Versteht man einen Aspekt, tut sich der nächste auf und ja, genau.
Interessant. Das Wort Besessenheit, wie kann man das definieren? Also auf Deutsch heißt das ja, man ist im Besitz von jemandem oder etwas. Oder etwas sitzt auf mir.
Genau, also das mit der Definition, das ist ein ganz, das ist jetzt auch in der Religionswissenschaft, ist das so ein ganz spezielles Thema, weil genau genommen versucht man in der Religionswissenschaft nicht zu definieren, sondern eher Diskurse zu verstehen und hinzuschauen, was hat es jetzt auch mit diesem Begriff Besessenheit auf sich? Und es ist zunächst mal so, dass in der Forschung, vor allem in der ethnologischen oder in der kulturanthropologischen Forschung, wo man sich schon sehr lange mit Besessenheitskulten oder mit dem Thema Besessenheit beschäftigt, da versteht man Besessenheit eigentlich immer als einen bestimmten Bewusstseinszustand, einen ausgeprägten Erregungszustand, der wiederum mit der Inbesitznahme einer Person durch ein angeblich übernatürliches Wesen gedeutet wird. Also Besessenheit hat immer was zu tun mit einem Bewusstseinszustand, die auf ein übernatürliches Wesen zurückgeführt wird. Wenn man sich dann aber so die verschiedenen religiösen Kontexte anschaut, dann sieht man ganz schnell, ja, es ist so ein bisschen problematisch, dass nur auf diesen Erregungszustand festzulegen und zu sagen, Besessenheit hat immer etwas mit einem Zustand zu tun, mit einem Bewusstseinszustand, mit einem Erlebenszustand zu tun, weil man kennt aus der Religionsgeschichte, auch aus der Forschung, auch Fälle, wo Menschen als besessen bezeichnet wurden von anderen, gar nicht von sich selber. Die haben irgendwie nicht diesen Erlebenszustand. Und deshalb gibt es auch so eine weitere Definition in der Religionswissenschaft, die vor allem Personen als besessen bezeichnet, die entweder sich selbst als solche bezeichnen oder von anderen als solche bezeichnet werden. Der zweite Punkt, den ich vielleicht hier noch ansprechen möchte, ist in der Forschungsliteratur, vor allem in der anthropologischen Forschungsliteratur, werden häufig bestimmte Phänomene als besessen bezeichnet. Also Phänomene wie einen besonderen Erregungszustand oder man hat das Gefühl der Entrückung, man ist nicht man selbst oder man hat plötzlich die Fähigkeit, eine andere Sprache zu sprechen, die man nicht, und man erlebt sich selber nicht als man selbst. Und wenn man da aber genau hinschaut, dann sieht man, dass in unterschiedlichen Kulturen es ganz unterschiedliche Phänomene sind, die als besessen bezeichnet werden. Deshalb sind auch so generelle Definitionen äußerst problematisch und da sehen Sie es auch schon, wie unwegsam dieses Feld oder dieses Forschungsfeld der Besessenheit ist, nur wenn ich mit der Definition anfange.
Jetzt speziell im katholischen Glauben geht man davon aus, dass man besessen wird von Dämonen.
Richtig.
Und was ist ein Dämon? Ist das, kann ich mir das vorstellen wie ein Engel, der böse geworden ist, in Anführungsstrichen? Also ein gefallener Engel oder was sind das für Wesenheiten?
Ja, Sie treffen da den Nagel ja schon auf den Kopf. Sie zitieren da ja quasi schon aus dem Katechismus der katholischen Kirche, nämlich der Fall der Engel. Das ist Nummer 391 im katholischen Katechismus. Und tatsächlich ist es so, dass diese katholische Besessenheit unter Anführungszeichen immer eine dämonische Besessenheit ist. Also in anderen Kulturen können die Besetzer Geistwesen sein, im Judentum sind es meistens Seelen von Verstorbenen. Es können verschiedene Energiewesen sein. Man kennt das ja jetzt auch aus der Gegenwartsgesellschaft, dass man durch verschiedene, durch Channelings zum Beispiel, wird man ja im Grunde auch besetzt durch ein fremdes Wesen. Wie auch immer, im Christentum spricht man immer von einer dämonischen Besessenheit. Und Sie haben mich gefragt, ja, was sind die Dämonen? Sind im Christentum theologisch definiert sozusagen als gefallene Engel? Das heißt, die sind ein Produkt der Schöpfung, also die sind von Gott gemacht, die existieren daher auch neben Gott, also stehen nicht über Gott, sondern sind ein Produkt der göttlichen Schöpfung, wurden als Engel geschaffen und die sind von sich aus böse geworden. Das Ganze nennt man der Fall der Engel. Und das ist quasi so das theologische Narrativ, das die Existenz von Dämonen begründet. Und dieses Narrativ des Falls der Engel, das ist eben ganz zentral auch im rezenten, im gegenwärtigen Exorzismusdiskurs, weil sich die aktiv agierenden Exorzismus auch heutzutage auf dieses theologische Narrativ, auf diese Geschichte beziehen, um auch ihre Praxis zu rechtfertigen, zu legitimieren und zu sagen, ja, es ist biblisch auch begründet, dass es Dämonen gibt. Und dann ist eben die zweite theologische Annahme, die man dann auch braucht, um überhaupt von Besessenheit zu reden, ist also die Idee oder das Verständnis, dass diese dämonischen Wesen oder dass diese Dämonen auch vom Menschen in irgendeiner Art und Weise Besitz ergreifen können, den Menschen besetzen können.
Warum machen die das?
Genau, auch das ist theologisch begründet. Da gibt es auch so ein weiteres ganz zentrales Narrativ, so eine Geschichte, die auch im aktuellen Exorzismusdiskurs ins Zentrum gerückt wurde, nämlich den spirituellen Krieg, den Spiritual Warfare. So die Idee, dass es da so einen quasi kosmischen Krieg gibt zwischen Gott und Teufel und die Menschen sind sozusagen so inzwischen zwischen die Fronten dieses kosmischen Krieges geraten, zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel. Und die Dämonen sind dann quasi auch so die Handlanger des Teufels, des Satans. Und die Dämonen versuchen, die Menschen quasi auch auf ihre Seite zu ziehen. Und die Besessenheit, also die dämonische Besessenheit, ist quasi so die extremste Formen dieser Übernahme des Menschen durch Dämonen. Und da gibt es auch noch verschiedene Abstufungen. Und das beginnt bei Sünde, das ist ja ein Begriff, den man kennt. Also so die Dämonen versuchen, Menschen durch die Sünde zu verführen. Und dann gibt es eben noch verschiedene Stufen bis hin zur dämonischen Besessenheit.
Muss der Mensch was Falsches tun, damit das geschieht? Oder geschieht ihm das einfach so?
Ja, das ist auch eine Frage, eine ganz wichtige Frage, weil diese Frage stellt man sich natürlich auch und stellt man sich auch in der Theologie oder in verschiedenen theologischen Abhandlungen. Und da gibt es auch unterschiedliche Antworten darauf. Also zum einen liefern da vor allem die Exorzisten Antworten darauf. Und zum einen geht man eben davon aus, dass grundsätzlich jeder Mensch von Dämonen bedrängt oder besetzt werden kann. Ganz egal, ob der fromm ist, ein Sünder ist, ob der gut oder böse ist. Ganz egal, wie sich ein Mensch verhält. Aber besonders bedroht oder besonders gefährdet sind Menschen, die mal grundsätzlich was Böses, also die sich quasi für das Böse entscheiden. Und da gibt es auch in der katholischen Kirche ganz besondere Gefahrenfelder, die da von den Exorzisten identifiziert werden. Das ist einmal ganz, ganz klar das aktive Betreiben von, ich sag mal, Okkultismus, Magie, alles, was irgendwie unter Esoterik subsumiert wird. Und ganz besonders Feindwort für die Katholiken ist Satanismus, was so als das Übelste, das ein Mensch tun kann, ist, wenn er Satan selbst anbetet. Und da sagt man halt, darin liegen die Einfallstore für das Böse. Es gibt aber auch noch andere, es gibt dann auch Fälle, die kennt man auch aus der Literatur, es gibt die Besessenen von London, das waren Nonnen, die in Frankreich des 17. Jahrhunderts, wo es so ein Massenbesessenheitsphänomen gab. Und deshalb sagt man auch oder findet man in der Literatur auch immer wieder Aussagen darüber, dass auch fromme Geistliche besessen werden können.
Ist ja auch irgendwie logisch, weil warum sollte ich als Dämon jemanden besetzen, der schon Satanist ist?
Eigentlich so aus Sicht der Dämonen macht das ganz wenig Sinn.
Genau.
Ja, ja. Eigentlich möchte man ja die Guten auf die dunkle Seite der Macht ziehen.
Eben. Da ist es doch jetzt auch schwierig, weil es gibt ja auch in der Medizin, wir haben gerade nachgeguckt vorhin, es gibt sogar einen ICD-Code, also einen Diagnosecode für Trance- und Besessenheitszustände. F443-3. Das heißt, ich kann eine klinische Diagnose stellen der Besessenheit. Das heißt, es muss Kriterien geben, damit ich die erfülle. Und dann hat sehr wahrscheinlich die katholische Kirche auch noch mal Kriterien. Können Sie was darüber sagen, welche Art von Kriterien zutreffen müssen, damit man als Besessener gilt? Ja.
Genau. Also im ICD-10 ist das ja nochmal was ganz anderes. Da hat es ja nochmal auch einen Krankheitswert. Das gehört da übrigens auch zu den dissoziativen Störungen. Und das heißt, dass da schon eine bestimmte traumatische Vorgeschichte vorhanden sein muss. Dass man natürlich jetzt gegenwärtig auch in Analogie setzt zu religiösen Besessenheitsphänomenen, aber darüber können wir vielleicht nachher noch sprechen. Aber zur katholischen Festsetzung oder Festlegung einer Besessenheit, das ist ganz, ganz spannend, weil es gibt Hauptkriterien, die herangezogen werden, um einen Menschen als besessen zu identifizieren in diesem katholischen Feld oder in diesem katholischen Diskurs. Und hier möchte ich darauf hinweisen, dass diese Kriterien aus dem frühen 17. Jahrhundert stammen. Das gibt es eine Schrift, das ist das sogenannte Rituale Romanum, das wurde 1614 veröffentlicht. Das ist quasi so ein Liturgiebuch, das die gesamte katholische oder christliche Liturgie regelt. Und da ist Exorzismus ist quasi eines, ein Teil oder ein Kapitel aus diesem Rituale Romanum. Und da wurde eben auch festgelegt schon 1614, was eine Besessenheit ist und was die Kriterien einer Besessenheit sind. Und die Kriterien sind ganz spannend, Menschen, die in einer fremden Sprache sprechen können oder eine Sprache, die sie nicht verstehen, mal ganz spannend grundsätzlich. Mhm. Also man kennt das ja auch aus anderen Kontexten, da spricht man dann vielleicht auch von Glossalie oder Zungenreden, wo vielleicht Menschen dann auch mal so andere Sprachen sprechen, ja, wo es aber eben nicht um eine dämonische Besessenheit geht. Dann ein zweites Kriterium, das ganz zentral ist, ist, wenn Menschen irgendwie etwas wissen, das sie nicht wissen können, also es steht da so geschrieben, entfernte oder verborgen liegende Dinge offenkundig machen, also ich weiß was ich nicht wissen darf. Das dritte Kriterium ist, Kräfte zu haben, und zwar Kräfte, die die Kräfte und die natürlichen Gegebenheiten des Lebensalters übersteigen. Also wenn man zum Beispiel als junge Frau plötzlich einen Mann durch die Luft schleudert oder so weiter. Es wird dann ja auch interessanterweise in der Populärkultur gern inszeniert, wenn dann die Besessenen ihren Kopf um 180 Grad drehen können und Verrenkungen machen, ja, die ein gesunder Mensch nicht machen kann. Genau. Und dann gibt es noch weitere Kriterien, also das sind so diese drei Hauptkriterien. Und dann gibt es noch weitere Kriterien, die sind ganz spannend. Und das ist zum Beispiel Aversion gegen Gott, Aversion gegen christliche Riten, Aversion gegen die Sakramente. Und das ist ein Kriterium, das wurde erst in den letzten Jahren besonders stark gemacht. Und da hört man ja auch schon so ein bisschen was raus irgendwie. Es hat ja schon auch so ein bisschen einen Missionierungscharakter. Also sozusagen, jemand hat eine Aversion gegen christliche Symbole, gegen das Christliche, ihn dann als besessen zu bezeichnen, da steckt ja auch eine Strategie dahinter.
Aversion, also reicht das da, wenn ich sage, ich finde das nicht gut, oder Aversion schon wirklich körperlich, dass man das nicht ertragen kann?
Ich meine,
oder?
Das ist dann natürlich wieder nicht näher definiert. Also das steht halt mal so da, das nicht näher definiert. Allerdings gibt es dann gerade so in der aktuellen Exorzistenliteratur findet man dann Beispiele, wo Menschen nicht in die Kirche gehen können, wo sie dann in der Kirche zum Schreien anfangen, wo man sie mit Weihwasser besprengt und sie zum Schreien anfangen, oder wo man ein Kreuz, also wo man ein Kruzifix gegen eine Person hält und die sich schmerzerfüllt verrenkt und wirklich körperlich reagiert darauf. Ja. Genau, also ja, das gibt es auch. Und dann gibt es noch weitere Kriterien, die sind jetzt aber nicht mehr in diesem Rituale Romanum festgelegt, sondern es gibt eben zum einen das Rituale Romanum, das ist quasi so das hat großen Einfluss auch auf das Kirchenrecht, das findet auch einen Niederschlag im katholischen Kirchenrecht, im Codex Juris Canonici, da gibt es einen ganzen Paragraphen, den Paragraph 1172, der sich dem Exorzismus widmet, da wird das auch nochmal festgeschrieben, da wird auch nochmal Besessenheit definiert, eben das, was ich gesagt habe, aber darüber hinausgehen, das ist ganz spannend, sind vor allem in den letzten Jahren unzählige populärtheologische Publikationen verfasst worden, aus der Hand von Exorzisten. Viele von ihnen sind Mitglieder der Internationalen Vereinigung der Exorzisten, die das Ganze dann nochmal aufbauen. Und hier konnte ich feststellen, dass hier vor allem so sehr dramatische Inszenierungen stark gemacht werden und vor allem das Übernatürliche, das Paranormale. Paranormale Phänomene als Hinweis dafür, dass hier was Dämonisches am Schaffen ist. Also dass hier quasi auch möglicherweise ein Mensch von einem Dämon besetzt ist. Und das findet sich eben vor allem in der Literatur von Gabriele Amort, das ist der ganz bekannte Exorzist Roms gewesen, der ist erst kürzlich verstorben, und nahm seinen Ausgangspunkt eigentlich bei einem amerikanischen Exorzist, bei Malachi Martin, der hat seit den 60er, 70er Jahren hat der ganz wesentlich auch zu einer mehr oder weniger Exorzismuswelle in den USA beigetragen oder zumindest das Thema popularisiert. Und bei ihm spielen auch so spektakuläre, übernatürliche Phänomene eine ganz besondere Rolle. Der beschreibt dann zum Beispiel, dass besessene Nägel ausspucken. Einmal schreibt er sogar an einer Stelle, dass ein Besessener einen Radio ausgespuckt hat. Also ich kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen oder ausmalen, wie das überhaupt anatomisch möglich ist. Ja, oder ein auch
kleines Radio, ja.
Ja, stimmt, es kann nicht alles sein, genau. Ja, aber so alles, was man sich nur irgendwie so vorstellen kann.
Was sind das für Menschen, Exorzisten? Sind das in der Regel Priester oder Laien?
Also, wenn wir jetzt diesen kirchenrechtlichen, wenn wir jetzt die katholische Kirche fokussieren, dann ist es da kirchenrechtlich geregelt. Da gibt es ganz klare Richtlinien und es ist ganz klar reglementiert. Das sind Priester, also Personen, Männer, die die Priesterweihe erhalten haben und die zusätzlich von einem Bischof, vom Ortsordinarius heißt es im Kirchenrecht, ausgewählt wurden. Und zwar nicht für eine bestimmte Zeitdauer, sondern für einen bestimmten Fall. Und da werden wiederum, das ist auch ganz spannend, da gibt es auch bestimmte Kriterien, die diese Priester erbringen müssen, um überhaupt da ausgewählt zu werden. Und das steht im Kirchenrecht, die müssen weise, klug und einen vorbildlichen Lebenswandel vorweisen können, um für das Amt des Exorzisten überhaupt in Frage zu kommen und müssen zusätzlich besonders gebildet sein im Bereich Besessenheit und zwar theologisch und auch psychologisch.
Genau. Sie haben da selbst mal so ein, was war das, ein Seminar besucht in Rom oder was war das?
Genau, da bin ich jetzt schon bei dieser quasi theologischen, / psychologischen Fortbildung oder Kenntnis, die Exorzisten mitbringen müssen. Genau, und diese Kenntnisse oder diese Zusatzkompetenzen, um diese überhaupt erwerben zu können, wurde in den letzten Jahren ein Exorzismuskurs ins Leben gerufen. Mhm. Und zwar, das ist ein Kurs, der heißt Exorzismus, also Kurs für Exorzismus und Gebete um Befreiung. Und der hat zum ersten Mal, zwar in einem anderen Format als heute, 2004 schon stattgefunden. Und zwar an der Regina Apostolorum. Das ist eine Hochschule in Rom, eine päpstliche Hochschule, die von den Legionären Christi ins Leben gerufen wurde. Das wiederum ist ein katholischer Orden, auch ein sehr einschlägiger Orden, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Genau, und dieser Kurs findet seit 2015 jährlich statt. Der dauert eine Woche und in dieser Woche bekommt man Eindrücke in verschiedene katholische Perspektiven um das Phänomen Besessenheit und Exorzismus, würde ich jetzt mal sagen. Also es geht da zum einen darum, auch so theologische Fragen zu diskutieren. Also es wird an einem ganzen Tag werden verschiedene Bibelstellen diskutiert, die Hinweise auf Besessenheit und Exorzismus liefern und interpretiert. Es werden bibelexegetische Fragen gestellt und so weiter. Es werden pastorale Fragen gestellt, also wie kann man jetzt auch im pastoralen Feld der Kirche heutzutage Exorzismus einbauen, was sind da die Hürden, was sind da die Schwierigkeiten, was sind da auch die Chancen, das wird diskutiert. Aber, und das ist ganz spannend, es werden auch psychologische und psychotherapeutische oder psychiatrische Aspekte diskutiert und da sind wir wieder beim ICD-10, den Sie vorher angesprochen haben, die internationale Klassifikation psychischer Störungen. Und da wird auch darüber diskutiert, wie kann man jetzt überhaupt eine dämonische Besessenheit diagnostizieren und wirklich auch schulmedizinisch diagnostizieren und wie kann man sie auch von anderen psychischen Krankheiten abgrenzen? Ist das überhaupt möglich? Und das wird da auch einen ganzen Tag lang diskutiert und eine finale Antwort kann ich Ihnen da auch gar nicht geben. Also die hat man hier auch gar nicht. Letztendlich ist hier auch so der allgemeine Konsens, wenn psychiatrische und schulmedizinische Diagnosen ausgeschlossen sind, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine dämonische Besessenheit vorliegt. Genau, das wird diskutiert und dann werden auch juristische, kirchenrechtliche Fragen diskutiert. Und man hat dann am Ende auch so ein, also die Priester bekommen dann auch so ein Zertifikat. Also ich habe damals als Laien im Zuge meiner Feldforschung daran teilgenommen. Ich habe dann auch so ein Zertifikat bekommen, so eine Urkunde, wo drauf steht, dass ich aber nicht den Exorzismus ausüben darf, weil ich bin ja keine Priester. Ich bin ja kein Priester. In dem Fall habe ich auch das falsche Geschlecht.
Ja, eben, wollte ich gerade sagen.
Genau. Genau, aber ich habe eine hübsche Urkunde.
Wurden Sie da nicht recht komisch angeguckt, als Sie da aufgetaucht sind?
Also tatsächlich ist es so, dass an dem Kurs hauptsächlich Priester oder Seminaristen teilnehmen, also Männer. Insofern wurde ich tatsächlich angeguckt oder auch weniger angeguckt in dem Kontext als Frau.
Ja.
In dem Fall fällt es natürlich auf, wenn man als religiöse oder als nicht als religiöse, sondern als Laien, als auch nicht geistliche Laien daran teilnimmt. Also es waren da auch Frauen zugegen, das waren hauptsächlich Ordensfrauen, das ist mir auch aufgefallen. Und vielleicht dazu noch ganz interessant zu sagen, also man kann an diesem Kurs auch nicht einfach so teilnehmen, es gibt auch Zugangskriterien und die sind auch gar nicht so, also wenn man das nicht wirklich will, dann macht man es nicht, weil dann hat man gar nicht die Motivation dafür, ganz davon ab, dass es eine ganze Menge Geld auch kostet, die Teilnahme. Also man braucht ein Schreiben vom Diözesanbischof, der das rechtfertigt und argumentiert, warum man dort daran teilnimmt. Man muss ein Motivationsschreiben formulieren. Das wird dann an eine Kommission geschickt und dann wird erst entschieden, ob man daran teilnehmen darf. Wow. Genau, der ganze Kurs findet auf Italienisch statt und es gibt Simultan-Dolmetscher, das eigentlich ganz gut geklappt hat. Genau. Und das Ganze hat auch so ein bisschen den Charakter von einem Universitätskurs mit ganz besonderen Zugangskriterien und Zugangshürden. Es ist auch aufgebaut wie ein Universitätskurs und es ist ja auch ein Hochschulkurs sozusagen. Und auch das hat meines Erachtens auch so eine Strategie, in dem Exorzismus auch an der Hochschule in Form einer Fortbildung angeboten wird, findet ja auch eine gewisse Legitimation und auch so eine Verwissenschaftlichung dieses Feldes statt.
Wie viele Leute machen da überhaupt mit bei so einem Kurs?
Also in der Regel ist es zwischen 200 und 300 Menschen. Wow. Ich glaube, bei dem Kurs, in dem ich teilgenommen habe, waren es so 270 TeilnehmerInnen.
Wow.
Und zwar sind die TeilnehmerInnen international, also die Priester sind tatsächlich international. Was mir sehr aufgefallen ist, war, dass sehr viele Teilnehmer aus Südamerika, aus Afrika waren, aber auch aus Ost- und Südeuropa. Was mir ganz besonders aufgefallen ist, bis auf eine oder zwei Ausnahmen keine deutschsprachigen Vertreter zugegen waren. Das sagt auch ganz viel aus über den Stellenwert von Exorzismus in der österreichischen Kirche, mehr oder weniger, ein bisschen musste ich diese Annahme auch durch meine Forschung in den letzten Jahren revidieren. Genau. Und was ganz wichtig und was ganz interessant ist, es werden auch MedienvertreterInnen eingeladen. Also das ist mir wirklich aufgefallen, dass vor allem an den ersten Tagen viele MedienvertreterInnen zugegen waren, die auch Interviews geführt haben mit dem Priester, mit den Exorzisten dort. Und das hat dann auch seinen Niederschlag in der internationalen Presse gefunden. Also es wird da durchaus bewusst Werbung gemacht, bewusst Publicity gemacht für diesen Exorzismuskurs.
Ist der Bedarf an Exorzisten jetzt global gestiegen?
Das ist eine ganz gute Frage. Also das ist ja auch immer so eine Marktfrage. Wer bestimmt die Nachfrage, ja, das Angebot oder das Angebot die Nachfrage? Global kann man das nicht sagen. Und global darf diese Frage auch nicht beantwortet werden. Man muss sich das eher lokal anschauen, weil man hier in den unterschiedlichen Ländern, wo die katholische Weltkirche zugegen ist, ja auch unterschiedliche kulturelle Voraussetzungen vorhanden sind. Ich denke, in Ländern oder auf Kontinenten wie Südamerika oder in Afrika, wo es tatsächlich auch so einen weit verbreiteten Geister- und Dämonenglauben gibt, der einfach noch sehr präsent ist, da stößt dieses Angebot auch auf ganz offene Ohren. Das heißt jetzt nicht, dass die Nachfrage gestiegen ist. Da würde ich sagen, die Nachfrage war schon immer da. Die katholische Kirche reagiert darauf. Im deutschsprachigen Raum würde ich sagen, die Nachfrage ist gewissermaßen ja auch schon immer da gewesen, allerdings ein bisschen anders, weil unsere Gesellschaft versteht sich ja durchaus auch als sehr säkulare oder säkularisierte Gesellschaft. Allerdings haben wir, das weiß man ja, auch ein sehr, sehr buntes und vielfältiges alternativ-religiöses Feld, wenn ich diesen Begriff jetzt verwenden darf. Also so das Esoterik-Angebot, das ist ja auch sehr vielfältig und in den letzten Jahren oder seit den 80er Jahren gewachsen und durch neue Medien auch gestiegen, weshalb ich denke, dass eine Nachfrage schon immer da war und dass möglicherweise, aber das ist jetzt nur eine Hypothese, dass möglicherweise hier auch die Kirche gewissermaßen darauf reagiert. Das schlussfolgere ich auch daraus, dass vor allem in diesen rezenten, in diesen gegenwärtigen, in diesen ganz aktuellen Exorzismusbüchern, diesen populärtheologischen Abhandlungen, vor allem gegen das esoterische Feld gewettert wird, wo ganz klar gesagt wird, also jetzt Beispiel, Yoga ist dämonisch, und da sind wir jetzt nicht mal so bei alternativ religiös, weil da würde man ja schon sagen, also Yoga könnte man ja zum einen schon quasi auch außerhalb eines religiösen Feldes interpretieren in einer westlichen Gesellschaft oder zumindest fairerweise auch in einer Religion verortet sehen, die auch ihre Daseinsberechtigung hat, also Hinduismus oder auch Buddhismus. Oder Reiki. Reiki wird auch ganz häufig genannt als ganz dämonisch. Bändeln, Astrologie, Wahrsagen, etc., etc. Und deshalb denke ich, hier reagiert die katholische Kirche auch auf eine ja bereits bestehende Nachfrage. Andererseits habe ich auch die Vermutung, dass aufgrund der Präsenz des Exorzismusangebots in der katholischen Kirche, auch diese mediale Präsenz, die jetzt auch ein bisschen ausgehend von Rom, von dieser Regina Apostolorum, von dieser Hochschule, die den Exorzismuskurs anbietet, und der Internationalen Vereinigung der Exorzisten, die ja auch eine ganz klare Agenda haben, nämlich den Glauben an Dämonen und Teufel zu verbreiten, dass das auch Rückwirkungen hat auf religiöse Akteure und auf das religiöse Feld. Das sind so meine beiden Hypothesen, die ich jetzt aber jetzt nicht quantitativ empirisch überprüft habe, aber das sind ja Überlegungen in diese Richtung.
Ja, hört sich für mich auch ein bisschen so an, als würden die Konkurrenzprodukte in Anführungsstrichchen bekämpfen wollen, ne? Weil
genau.
Die sind ja, denen schwimmen langsam die Fälle weg, der katholischen Religion, vor allen Dingen bei jungen Leuten.
Ja. Da treffen Sie den Nagel ziemlich auf den Kopf. Also ich denke schon, das ist auch etwas, also ein Fokus, den ich auch berücksichtige, so dieser ein religionsökonomischer Fokus, dass da durchaus auch ein Angebot kreiert wird, dass das auf Interesse stoßt und durchaus für bestimmte Bevölkerungskreise auch attraktiv ist. Man muss das auch immer sehen im Kontext der immensen Verbreitung von neokarismatischen Bewegungen international, vom Pentekostalismus, dass die katholische Kirche hier natürlich auch reagiert darauf und ein adäquates Angebot leistet. Allerdings darf man vor allem in Deutschland, Österreich, also im deutschsprachigen Raum nicht vergessen, hier stößt es ja zumindest im öffentlichen Diskurs auf massive Ablehnung und wird in den Medien ja auch extrem negativ dargestellt und ausgeschlachtet, was ja der Tatsache nicht gerecht wird, dass hier dass das hier durchaus auch eine Nachfrage besteht und dass manche Gläubige auch da ein Angebot finden, wo sie sonst nicht wissen, wo sie mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen hingehen können.
Ja, genau, diese Erlebnisse. Vielleicht können Sie mal einfach exemplarisch schildern, wie sowas abläuft, bis überhaupt ein Betroffener einen Exorzisten trifft, muss ja schon einiges passiert sein.
Ja, also das ist überhaupt nicht einfach. Also da kann ich auch von Fällen berichten, wo Betroffene tatsächlich jahrelang verzweifelt waren und verzweifelt nach Hilfe gesucht haben und die zum Teil auch austherapiert sind, die von Therapeut zu Therapeut gegangen sind und denen keine Hilfe zuteil wurde und die verzweifelt waren, die gelitten haben unter ihren Wahrnehmungen, unter ihren Erlebnissen und nicht ernst genommen wurden. Und dann ist es tatsächlich so, an wen wendet man sich? Im deutschsprachigen Raum ist es so, da geht die Kirche nicht hausieren mit dem Thema. Also man findet jetzt nicht auf der Homepage von irgendeiner Diözese einen Weblink, der zum nächsten Exorzisten führt oder überhaupt dieses Thema irgendwie thematisiert, sondern man muss mal überhaupt herausfinden, an wen man sich wendet. Und in der Regel wendet man sich dann ja an die Diözese und wird weitergeleitet. Und es ist in Österreich ist es so, in Deutschland weiß ich es nicht genau. Genau, in Österreich ist es so, dass in den letzten Jahren sich in allen österreichischen Diözesen Kreise ins Leben gerufen wurden. Kreise, die heißen dann so Befreiungs- und Heilungsdienst oder spirituelle oder spezielle Seelsorge. Und da sind Priester dran beteiligt, die sich jetzt um diesen Themenkreis, also mit diesem Themenkreis Exorzismus und Besessenheit beschäftigen. Und da sind Personen, die das personell auch bestimmt wurden vom Bischof und die kann man dann kontaktieren. Und dann ist es eben so, wenn dann eine betroffene Person es schafft, hier in Kontakt zu kommen mit einem Priester, dann gibt es erstmal so eine pastorale Begleitung. Dann gibt es erstmal ein Vorgespräch und dann wird mal geschaut, ja, was ist da überhaupt los mit der Person? Was braucht die Person? Da wird ganz viel geredet, da wird auch ganz viel nachgefragt und dann auch so ein bisschen nach diesen Kriterien des Rituale Romanums wird dann auch geschaut oder auch anhand von anderen Richtlinien wird geschaut, ist es möglich, dass hier eine Besessenheit vorliegt. Und dann passiert das aber nicht in einem Gespräch, sondern da gibt es mal ganz, ganz viele Gespräche. Und da versucht der Priester erstmal, sich so ein Bild zu machen von der Person, von der Gesamtsituation, von der Lebenssituation, von der Kindheit. Und dann werden mal alle möglichen Mittel ausgeschöpft, um Linderung zu verschaffen. Das heißt jetzt im katholischen Kontext, das heißt eine Beichte, zur Messe gehen, verschiedene Segnungen, die der Priester durchführt, auch Heilungsgebete, die der Priester spricht. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dass der Priester so ziemlich sicher ist, dass es da mehr benötigt, dass da echt eine dämonische Besessenheit da ist, dann kann der noch immer nicht schnell einen Exorzismus durchführen, das habe ich schon gesagt, dann muss der erstmal mit dem Bischof sprechen. Und der Bischof, der lässt sich dann die Fälle schildern und der entscheidet dann, ob ein Exorzismus durchgeführt wird. Und dann erst wird dieses eigentliche Ritual, der sogenannte Großexorzismus durchgeführt, der in der Kirche stattfindet, der nach einem ganz speziellen Ritual, nach einer speziellen Ritualvorlage erfolgt, der also genau geregelt ist. Und dann anschließend ist es meistens so, dass die Priester dann erst die Entscheidung treffen oder ihre Entscheidung, dass da eine dämonische Besessenheit vorliegt, bestätigt sehen oder möglicherweise auch nicht. Und das hängt wiederum davon ab, wie die entsprechende Person während dieses Rituals agiert, ob sie die entsprechende Performance sozusagen ja. da ja zu, also zeigt oder eben nicht.
Also das Beispiel, ist das so, dass die meisten Personen selber bemerken, mit mir stimmt was nicht und ich könnte besessen sein, also dass das nicht Verwandte oder so tun, sondern die Person selbst.
Na, das ist ganz unterschiedlich. Also ich kenne verschiedene Fälle, aber bei fast allen Fällen, mit denen ich jetzt persönlich zu tun hatte, war es so, dass Personen Dinge erlebt haben, Dinge wahrgenommen, also Dinge erlebt im Sinne von, also sie haben Dinge erfahren, sie haben Erfahrungen gemacht, Unglück, Schicksalsschläge und aber dann auch irgendwie so Dinge wahrgenommen. Also man hat irgendwie das Gefühl, ja, da ist was, da ist eine fremde Präsenz um mich, da ich fühle mich irgendwie, da ist irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Die haben Ängste, die haben also ganz, manchmal auch ganz furchtbare Lebenszustände. Also die fühlen, dass da etwas im Körper ist. Also wirklich, man nimmt es wahr, da ist etwas und man kann es nicht erklären. Und dann ist es aber ganz häufig so, dass diese Leute jetzt nicht von sich aus sagen, ich bin besessen, sondern dann kommt der Hinweis meistens von außen. Also in fast allen Fällen, mit denen ich mich beschäftigt habe, kam letztendlich so der Hinweis oder diese Zuschreibung, diese Idee dieser Zuschreibung von außen und dann war das irgendwann so ein Selbstläufer. Dann identifiziert man sich mit dieser Zuschreibung, ich bin dämonisch besessen, und wenn man aber dann auch mal, da sind wir jetzt wieder also auch bei einer psychologischen Deutung und nicht bei einer theologischen, wenn man dann mal da drin ist, dann ist es ganz schwierig, da auch wieder rauszukommen, weil dann deutet man natürlich jetzt aus Sicht auch der betroffenen Personen das ganze Erleben, alles, was man erfährt, deutet man dann vor dem Hintergrund dieser Annahme.
Aber man öffnet gleichzeitig einen Weg daraus. Das ist ja eine Lösungsperspektive.
Genau. Also Sie meinen jetzt Exorzismus.
Genau. Also,
auf jeden Fall.
Ne, das kann ja auch helfen. Also kommen jetzt auch dazu. Also, ich finde, also das hört sich bis jetzt auch ganz vernünftig an, die reden erstmal mit dem Betroffenen.
Ja, also es hat auf jeden Fall eine therapeutische Funktion, ganz klar. Es hat was Therapeutisches, es ist ja auch eine Seelsorge, die da stattfindet, und es hat eine therapeutische Funktion, und aus meiner Sicht hat die auch als solches ihre Berechtigung. Und ja.
Und da gibt es ganz klare Regeln. Und dann haben sie gesagt, dann wird das quasi getestet. Und dann waren wir jetzt gerade beim Punkt, dass der Priester sich einig ist, hier liegt eine echte Besessenheit vor.
Also gut, die vermuten es. Also da sagt das Kirchenrecht auch, also da ist das Kirchenrecht auch ganz schlau. Das sagt, man kann es nur vermuten, weil man kann es auch nicht beweisen. Genau. Man kann es nie beweisen, also man kann es tatsächlich nicht beweisen. Viele Priester sagen dann, ja, okay, wenn die Person jetzt während dem Exorzismus sich gewehrt hat gegen die Inszenierungen des Priesters oder sich zur Wehr gesetzt hat oder irgendwie in einer unbekannten Sprache gesprochen hat oder was auch immer, dann sieht man das als Beleg an, dass hier wirklich eine dämonische Besessenheit stattgefunden hat. Ich habe auch einen Fall erlebt, wo die Person einfach da saß und nichts gemacht hat. Und dann war für die Priester klar, hier liegt jetzt wahrscheinlich keine dämonische Besessenheit vor. Allerdings waren sich die Priester da auch nicht ganz einig.
Was macht der Priester denn dann konkret? Also ist das so, wie man das aus den Filmen, also Exorzismus heißt doch Austreibung, oder?
Genau. Das ist ganz klar geregelt, was bei dieser Austreibung da abläuft, und das muss man sich so vor, also das, was man im Film sieht, das ist natürlich sehr spektakulär inszeniert, aber Teile von diesen spektakulären Inszenierungen sind ja tatsächlich auch in der religiösen Praxis so, natürlich jetzt nicht so spektakulär, aber letztendlich gibt es eben bestimmte Gebete, es werden bestimmte Gebete gebetet, es werden bestimmte Psalmen gebetet, es wird ein Evangelium gesprochen, und dann gibt es da verschiedene Varianten vom Exorzismus. Das ist auch ganz spannend, weil in diesem Original von 1614, da gibt es eine Formel, die bezeichnet man als imprekativen Exorzismus. Was heißt das? Das heißt, in diesem imprekativen Exorzismus, da wird der Dämon direkt angesprochen. Da tritt der Exorzist direkt in Interaktion oder in Kommunikation mit den Dämonen. Er sagt, ja, sag mir deinen Namen erstens, also möchte ich wissen, wer du bist. Dann fragt er auch, wann bist du eingefahren in die Person, wann wirst du aus dieser Person wieder ausfahren, das fragt der Exorzist. Das sind so festgelegte Floskeln sozusagen, die der Exorzist da auch abliest aus dem Ritualtext, und dann in dem zweiten Schritt befiehlt dann.
Was sagen die Leute dann? Also passiert da oft was?
Ja, also bei diesem imprekativen Exorzismus, da passiert in der Regel was, also das kann man sich auch anschauen. Also Sie kennen ja möglicherweise den Fall der Anneliese Michel, das ist ein sehr tragischer Fall und leider auch ein sehr negativer Fall, was diese Praxis betrifft, der diese Praxis auch grundsätzlich in Verruf gebracht hat. Anneliese Michel benennt mehrere, also die nennt mehrere Namen ihrer Besetzer, unter anderem Nero und fragen Sie mich nicht, also noch andere. Ich glaube, die war insgesamt von 3 oder von 4 Dämonen besessen. Und es gibt ja immer wieder Antworten darauf. Und meistens interessant ist bei Anneliese Michel, die nennt auch den Namen von einem Priester, von einem verstorbenen Priester, interessanterweise.
Ich dachte, das wären gefallene Engel. Die haben doch oft andere Namen. Das waren doch gar keine Menschen.
Ja, das würde man sich dann vielleicht so aus dialogischer Perspektive wünschen, dass man dann etwas über die verborgene Strukturen der Dämonenhierarchie erfährt durch die Namen. Also es sind tatsächlich meines Wissens meistens Namen, die man so generell mit bösen Personen assoziiert oder mit antichristlichen Namen assoziiert. Nero wird ganz häufig genannt, Hitler wird ganz häufig genannt. Interessanterweise im Film Der Exorzist, da ist es Batsubu, da ist es eine Dämonengestalt, eine Dämonengestalt, also eine nichtchristliche Dämonengestalt, die dann hier quasi auch als Widersacher auftritt, finde ich auch ganz spannend. Also es kommen hier Antworten, es werden hier Namen genannt und es ist auch ganz interessant, aus meiner Sicht, jetzt auch aus therapeutischer Sicht oder auch aus wissenschaftlicher Sicht, welche Namen da warum genannt werden.
Aber okay, Ich hätte jetzt mit Dämonennamen gerechnet, mit klassischen, aber...
Kommen möglicherweise auch, aber aus meiner Sicht oder so was ich jetzt aus der Literatur, aus der Forschungsliteratur kenne, sind es jetzt nicht so diese klassischen Dämonennamen, die man jetzt so aus der, wenn man sich jetzt wirklich auch so ein bisschen mit Okkultismus oder auch die Dämonologie beschäftigt hat, die man da jetzt vielleicht kennt, sondern es sind eher so bekanntere Namen.
Namen, die betroffene Person auch kennt, aufgrund ihres Bildungsstandes und Alters.
Würde ich jetzt mal sagen, genau. Aber was vielleicht hier noch wichtig ist, zum Ablauf, diese imprekative Formel, die wurde revidiert. Und zwar, und das hat alles, was ich jetzt sage, hat irgendwie miteinander zu tun, natürlich. Es hat im Nachklang an den Tod der Anneliese Michel, die in den 70er Jahren verstorben ist, hat es eine enorme Kontroverse über die Praxis des Exorzismus gegeben, vor allem in Deutschland, in der Deutschen Bischofskonferenz. Und man hat sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und es gab auch eine gemischte Expertenkommission, die sich mit dem Fall Anneliese Michel beschäftigt hat. Also ganz, ganz interessant. Damals war auch...
Wie ist die gestorben? Können Sie das noch erklären?
Also, Die ist tatsächlich an Erschöpfung und an Untergewicht gestorben. An ihr wurden, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber Dutzende Exorzismen, ich glaube es waren 67 Exorzismen durchgeführt. Anneliese Michel war auch Epileptikerin, das wusste man auch. Die wurde zum Teil medizinisch nicht richtig behandelt. Ihre Eltern sie kam aus einem sehr katholischen Kontext und das ist auch ganz spannend, weil bei Anneliese Michel hat auch erstmal Erfahrungen gemacht, die sie nicht deuten konnte, hatte zusätzlich Epilepsie und diese Epilepsie, diese epileptischen Fälle auch religiös interpretiert.
Das galt mal als göttliche Krankheit, aber... Bei den Griechen.
Ja, in dem Fall wurde es eben eher dämonisiert und letztendlich war sie dann eben mit Priestern in Kontakt, die dann auch nochmal diese Identifikation oder diese Selbstzuschreibung, ich bin dämonisch besessen, dann auch nochmal befeuert haben. Und Anneliese Michel ist für mich jetzt so ein wirklich Negativbeispiel, wo ein religiöses Ritual halt einfach furchtbar nach hinten losgeht und zwar auf eine ganz tragische Art und Weise. Weil wenn man sich diesen Fall anschaut, sieht man, sie hat sich durch die Rituale immer mehr damit identifiziert und es kam auch zu keiner Heilung. Also ganz häufig haben religiöse Rituale ja eine enorme Heilungswirkung, das weiß man. Wenn man Menschen in ihrem Glaubenssystem abholt durch ein religiöses Ritual, dann kann das auch heilen. Also ein Exorzismus kann auch eine enorme Wirkung haben und kann Menschen auch helfen. Ich würde das auf keinen Fall relativieren. In dem Fall, man muss da halt ganz vorsichtig sein. In dem Fall hat das eben nicht geklappt und es wurden eben unzählige Exorzismen durchgeführt und sie ist dann letztendlich vollkommen unterernährt an Erschöpfung gestorben. Es gab dann auch einen Gerichtsprozess. Die Priester wurden auch juristisch belangt, auch ihre Eltern. Es kam dann auch, glaube ich, zu Gefängnisstrafen und Geldstrafen. Und im Nachklang an diesen Fall hat sich zum einen eine gemischte Expertenkommission beschäftigt mit diesem Fall. Man hat es eben begutachtet, man hat eben versucht, hier auch zu ergründen, was ist hier falsch gelaufen, was hätte man anders machen sollen. Es war auch eine ganz berühmte Kulturanthropologin, eine bekannte Kulturanthropologin wurde einbezogen, Felicitas Goodman, falls Sie die kennen. Das ist eine sehr spannende Frau, die sich auch sehr intensiv mit Dämonen, mit Geistwesen und mit religiösen Heilungsritualen beschäftigt hat. Und die hat damals auch ausgesagt, dass das Heilungsritual, also der Exorzismus, nicht funktioniert habe, weil es hier irgendwie so eine Vermischung gab zwischen einerseits medikamentöse Behandlung, andererseits das religiöse Heilungsritual. Eine Aussage, die ich äußerst kritisch finde, wenn ich jetzt denke, dass Menschen möglicherweise dann auch Medikamente verwehren würden zugunsten eines Heilungsrituals. Das wurde allerdings diskutiert und die Deutsche Bischofskonferenz hat dann eine Vorlage nach Rom geschickt, die nur in Teilen angenommen wurde, in diese Revision dieses Exorzismusrituals eingeflossen ist. Unter anderem, und das ist eine der Änderungen, unter anderem haben sich diese Experten besonders diese imprekative Formel kritisiert, dieses in Aktion treten mit dem Dämon, den Dämon beim Namen nennen. Und hat eine andere Variante vorgeschlagen, die sogenannte deprekative Form. Und das heißt, man spricht im Exorzismus nicht mehr den Dämon direkt an, sondern bittet Gott um Befreiung. Also während dieser deprekativen Exorzismus-Variante tritt der Exorzist nicht mehr in Kontakt mit dem Dämon, sondern spricht das Exorzismusgebet an Gott gerichtet. Und das wurde 1999 wurde dieses neue Exorzismus-Ritual veröffentlicht auf Latein und dient sozusagen auch als Richtlinie für die gegenwärtige Praxis. Allerdings ist diese alte Variante nicht verboten, die kann nach wie vor angewandt werden.
Ist das denn, wirkt der Exorzist selbst oder wirkt nicht immer Gott durch ihn oder Jesus oder Maria? Also er selbst schreibt sich doch auch keine Wirkung zu, oder?
Ja, theologisch haben Sie da absolut recht. Theologisch wirkt nicht der Exorzist. Der Exorzist ist quasi ein Vehikel, durch den Gott wirkt. Also da haben Sie vollkommen recht. Und ein guter Exorzist, der sagt das auch. Also der stellt sich das selbst als Person auch in den Hintergrund und sieht sich quasi einfach als Vehikel, der das göttliche Wirken zum Ausdruck bringt.
Jetzt hat man das ja in dem Beispiel gerade gehört, also da reicht eine Sitzung nicht. Das kann wohl auch, wie lange dauert sowas oder kann sowas dauern?
Ja, das ist eigentlich total spannend und auch eine Frage, die ich jetzt so gar nicht beantworten kann, weil zum einen haben wir ja, beziehen sich ja die Exorzisten auf die Bibel und wenn man jetzt so ins Neue Testament schaut, dann kennt man ja die ganzen Heilungsgeschichten von Jesus, wo Jesus dann sagt, so haut ab Jungs und die Jungs sind weg, also Jesus treibt Dämonen aus, indem er sie einfach auffordert zu gehen und das war's dann. Das ist ja in der Praxis, die man eben seit seit dem 17. Jahrhundert kennt, ist das anders. Da gibt es, ist quasi Open End, würde ich sagen. Also letztendlich entscheidet es dann die betroffene Person selbst oder auch die Priester, wann ein Ende ist. Und man kennt das eben aus dem Anneliese-Michel-Fall, weiß man ja, dass hier auch, was die Häufigkeit betrifft, dass dem keine Grenzen gesetzt sind. Dem wird aber so ein bisschen entgegengewirkt, auch durch die neuen, sehr starke Reglementierung des Exorzismus. Es muss jeder Fall genehmigt werden. Das heißt, eigentlich streng genommen muss jeder einzelne Exorzismus vom Diözesanbischof genehmigt werden. Und ein Priester kann nicht hergehen und wöchentlich eine Person aufs Neue exorzieren. Und das sehe ich jetzt auch so ein bisschen als diese moderne Variante des Exorzismus, die da durchaus auch versucht, sorgfältig zu sein und da durch die Reglementierung da auch ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, dass die Praxis da nicht, Schaden anrichten kann letztendlich.
Ja. Funktioniert das nach Ihrer Erfahrung oder Meinung?
Also aus meiner Erfahrung, da fehlt mir die Erfahrung, das weiß ich nicht. Aufgrund der Literatur, die ich so kenne, würde ich sagen, nein. Also ich würde sagen, und das ist ein Bereich, zu Beginn gesagt, Exorzismus ist zum einen amtskirchlich geregelt, aber es gibt ja noch immer diesen ganzen Graubereich, den ich hier jetzt nicht diskutiert habe, den ich hier nicht angesprochen habe, nämlich Priester, die auch exorzieren, ohne dass der Bischof das okay gibt. Und das gibt es, das weiß man auch, also da gibt es auch, weiß man auch aus der Literatur, das Thema, vielleicht so viel, das Thema ist tatsächlich aktuell. Das Thema ist, also Exorzismus ist nachgefragt, und zwar nachgefragt zum einen auch von Priestern selber, die das machen wollen, aber auch von Gläubigen. Und natürlich sollen jetzt Priester nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Das möchte ich auf keinen Fall hier tun. Also die Priester, die ich kenne, die halten sich da ganz strikt an die kirchlichen Vorgaben. Aber aus der Literatur sind mir auch andere Fälle bekannt. Also da gibt es auch diesen Graubereich, der dann nicht kontrollierbar ist.
Mhm. Warum ist die katholische Kirche da sehr extrem in dem Bereich? Oder
nein.
Sind da andere Religionen, haben da ähnliche Rituale oder sehen das genauso wie die?
Na, also da muss ich ganz deutlich sagen, nein, die katholische Kirche ist tatsächlich da überhaupt nicht extrem, sondern ganz im Gegenteil eher vorsichtiger. Und durch diese Reglementierung, ist es auch im Zaum gehalten, die Praxis. Die Praxis ist eine marginale Praxis und auch eine marginalisierte Praxis innerhalb der katholischen Theologie. Also wenn Sie jetzt rausgehen würden und jetzt 10 katholische Priester fragen würden, was sie von Exorzismus halten, würde möglicherweise einer sagen, naja, ganz so verkehrt ist es nicht, aber die 9 anderen würden sagen, oh mein Gott, bloß nicht. Also das ist ein marginales Phänomen. Es ist tatsächlich ein ganz enormes Phänomen in der charismatischen und evangelikalen Gruppen. Mhm. Da ist es ganz wenig reglementiert. Da ist es aus meiner Sicht auch ein deutlich problematischeres Feld, das wir hier haben, auch was Dämonisierung betrifft und auch was als dämonisch und was als besessen bezeichnet wird, ist hier nochmal viel diffuser. Ja. Das geht ja auch so weit, dass selbst unmoralische Gedanken oder quasi alles, was aus christlicher Sicht deviant ist, dämonisiert wird.
Homosexualität zum Beispiel.
Also Homosexualität, ja.
Sie meinen diese Fernseh-, also evangelikalische Richtung, also zum Beispiel diese Fernsehprediger in Amerika,
ja,
oder sowas, die da mit großem Brimborium ihre Hand auf die Stirn von knienden Leuten legen und sagen, fahr aus.
Gay-Exorzismus ist ein ganz großes Problem. Genau, das findet sich leider zum Teil auch jetzt im katholischen Feld, aber nicht so offen ausgesprochen. Man muss auch hier nochmal dazu sagen, dass Exorzismus auch ganz viel so einer Reaktivierung von fundamentalistischen Ideen ist. Also es geht auch Hand in Hand mit fundamentalistischen Ideologien in Bezug auf Gender-Fragen, in Bezug Bezug auf Moralvorstellungen. Und das findet, das sieht man ja auch gerade so bei diesen neokarismatischen und evangelikalen Gruppen, dann nimmt das ja nochmal ganz massive Auswüchse. Also was ich persönlich auch hier ganz problematisch finde, ist so das Verteufeln von psychischen Krankheiten. Mhm. Also Menschen, die psychisch krank sind, und da finde ich nämlich auch diese Überlappung finde ich höchst problematisch, zu sagen, jemand, der depressiv ist, ist vom Teufel besessen, weil dann ist jemand, der schon stigmatisiert ist durch seine Krankheit, wird dann nochmal doppelt stigmatisiert.
Moment, welchen also Grund gibt es denn, jemand, der depressiv ist, zu verteufeln?
Also jetzt, wir reden jetzt, wenn wir es so von diesen evangelikalen und neokarismatischen Gruppen gibt, da wird aus meiner Sicht wird hier alles, was nicht zu einem christlich frommen Weltbild, aber auch zu einer christlich gesunden, christlichen Haltung und Einstellung und Gefühlslage gehört, dämonisiert, um das jetzt irgendwie so zusammenzufassen. Ja. Und hier gibt es tatsächlich, also findet man in der Literatur auch ganz häufig, auch eben Aussagen, dass psychische Krankheiten, auch negative Stimmungen auf dämonischen Einfluss zurückzuführen sind. Und ein Bereich, den ich persönlich höchst problematisch finde, und da bin ich auch wieder bei dieser ICD-10-Diagnose mit Trance und Besessenheit, diesen dissoziativen Störungen, wenn man dann auch darüber diskutiert, ob jemand, der so eine dissoziative, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Besessenheit eine dissoziative Störung ist und man weiß, dass dissoziative Störungen Traumafolgestörungen sind, dann finde ich das wieder höchst problematisch, wenn man dann nämlich hergeht und dann sagt und dann jetzt auch so ein bisschen Forschung macht und schaut, ja, ist diese Person traumatisiert, ja, da lag jetzt ein Missbrauch in der Kindheit vor oder diese und jene Traumatisierung und dann geht man her und sagt, ja, das ist ein Einfallstor des Bösen. In der Traumatisierung, in der frühkindlichen Traumatisierung liegt das Einfallstor für das Böse und dann ist die Dissoziation, die dissoziative Folgeerkrankung, eine dämonische Besessenheit. Und das finde ich höchst problematisch und höchst gefährlich und finde ich jetzt auch als Therapeutin verurteilenswürdig, weil Menschen, die ohnehin schon Leid erfahren haben, dann auch nochmal so eine doppelte Stigmatisierung erfahren und aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung bei solchen Personen auch ein religiöses Heilungsritual, ich weiß es nicht, also problematisch ist, sage ich jetzt mal. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht erfolgreich ist, das weiß ich nicht. Also ich kenne nicht jeden Fall und ich kann das auch nicht sagen. Vielleicht gibt es da auch andere Fälle, aber aus meinem therapeutischen Verständnis her finde ich das dann ja durchaus kritisch.
Wie würde ein Therapeut das denn behandeln? Also eine Dissoziation?
Mit einer Traumatherapie. Also ganz vorsichtig, traumatherapeutisch. Also therapeutisch muss ich sagen, ist so diese Idee, dass da sowas Satanisches ist. Also es ist ja ganz häufig so, dass Menschen, die so eine dissoziative Störung haben, wenn man das jetzt psychoanalytisch auch interpretiert, da werden traumatisierte, das traumatische Leben, um das jetzt so ein bisschen zusammengefasst darzustellen, wird quasi abgespaltet und kommt das wieder zurück ins Leben, ins Bewusstsein, ins Alltagsbewusstsein und verbirgt sich dann in Körperempfindungen beispielsweise. Also ich kenne einen Fall, da spürt die Frau immer, dass sie irgendwie am Körper betatscht wird, obwohl da nichts ist. Also da wiederholt sich dann irgendwie die Traumatisierung oder wird die abgespaltene Erinnerung kehrt dann zurück und wird als fremd erlebt.
Das ist ein Echo, oder? Man sagt doch, die Dissoziation findet statt, weil man das nicht ertragen kann und dann greift eine Art Schutzmechanismus.
Genau.
Aber man kriegt es einfach nicht ganz weg und wenn man Pech hat, dann kommt das wieder zurück. Ist also auch nicht jeder, der traumatisiert ist, bekommt dissoziative Störungen.
Nein, also erstens ist nicht jeder, der was Schlechtes erlebt, traumatisiert. Ja. Also ganz wichtig nochmal zu sagen, also jemand kann auch was ganz Übles erleben und ist nicht traumatisiert. Trauma hat sowieso gerade Inflation in unserer Gesellschaft, weil also Trauma wird ja gerade zum Begriff für alles sozusagen, was ich auch problematisch finde, weil das auch wirkliche Traumatisierungen relativiert. Und traumatisierte Menschen haben nicht immer dissoziative Folgestörungen, auch das nicht. Also Traumatisierung kann sich ja auch durch eine depressive Symptomatik zeigen oder eben auch anders.
Ja, also die Leute werden oder, oft oder, krank, körperlich krank, auf jeden oder Fall.
Genau, die leiden. Psychosomatische Erkrankung, genau, ja. Das Leiden ist da ja sehr vielfältig.
Also ist der Ansatz der katholischen Kirche gar nicht so unvernünftig. Oder sagen wir mal so, die machen das ja auch schon seit 600, 700 Jahren, oder? Von wann war die Anleitung?
Von 1614. Ja, also tatsächlich fortschrittlich, finde ich. Also man hat in diesem Ritualtext von 1614, muss man sich mal vorstellen, wird schon darauf hingewiesen, dass auch Ärzte konsultiert werden müssen und dass sich auch ein Priester bloß nicht in die medizinischen Belange einzumischen hat. Das finde ich schon sehr fortschrittlich. Allerdings, und da bin ich jetzt wieder auch bei meiner religionswissenschaftlichen Perspektive, finde ich halt trotzdem diese Trennung zwischen Medizin und religiös finde ich jetzt wiederum problematisch, weil wo trennt man das? Wo trennt man, dass einer Leben einen religiösen oder einen medizinischen Hintergrund hat? Also wenn wir jetzt eine Besessenheit, wenn wir jetzt so ein Erleben hernehmen, eine Frau, die spürt dies, das und jenes, die spürt jetzt beispielsweise Körperempfindungen und ist davon überzeugt, dass der Teufel am Werk ist, und sie ist überzeugt davon, wie kann man das jetzt unterscheiden? Also ein Psychiater würde dann auf jeden Fall sagen, ja, das ist auf jeden Fall was Dissoziatives, was Psychotisches, ist die dann jetzt nicht mehr besessen. Die Frau sagt aber, dass sie besessen ist. Also verstehen Sie, was ich meine?
Ja, aber er hat hier eine Diagnose, hilft ja nicht. Also was ist die Therapie? Ne? Also
ja, genau. Also zum einen haben wir ja, was ist jetzt die Ursache? Also aus unserer medizinischen Weltsicht auf jeden Fall, dann hat natürlich der Psychiater Recht, wenn es ums Recht haben geht. Aber aus einer theologischen Sicht, aus einer religiösen Sicht oder vor allem jetzt nicht nur aus einer theologischen Sicht, sondern auch aus der Sicht der betroffenen Person, würde ich sagen, oder auch aus therapeutischer Sicht, hat für mich jetzt erstmal die Betroffene Recht. Also wenn es zu mir jetzt auch ein Klient immer in Therapie kommt, der sagt, dass er besessen ist, dann nehme ich das zunächst mal ernst und dann höre ich mir das zunächst mal an. Und ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, geht man dann von dem Konzept der Seele aus?
Ja. Also Sie meinen jetzt in der Therapie?
In der Kirche auf jeden Fall, aber auch in der Therapie gehen ja viele Therapeuten auch davon aus, dass es so etwas gibt wie eine Seele. Also die sind nicht rein mechanistisch, ne? Oder
Nein, der Psyche würde ich sagen.
Oder
aber ich meine, Psyche, also der Psyche-Begriff, der ist ja in enger Verbindung mit dem Seelenbegriff. Also das dann einfach nochmal Seele hat schon nochmal eine religiöse Konnotation, den es dann im psychotherapeutischen Kontext eben gerade nicht gibt. Also die Psychotherapie versteht sich ja durchaus auch als medizinisch, eine medizinisch-naturwissenschaftlichen Weltbild, in einem medizinisch-naturwissenschaftlichen Weltbild wurzelnd, was Vor- und auch Nachteile hat, weil man bedenkt, dass wir hier auch eine Welt haben, mit einer pluralen Gesellschaft mit religiösen Individuen, deren Religion auch ihre Daseins- oder ihre Religiosität auch ihre Daseinsberechtigung hat.
Ja. Es ist ja auch überhaupt nicht geklärt, ob es eine Seele gibt oder nicht. Das kann die Wissenschaft überhaupt nicht klären.
Nee, also da würde ich auch sagen, also das ist vielleicht auch so mein religionswissenschaftlicher Standpunkt, das ist der methodische Agnostizismus. Ich kann nicht sagen.
Ja.
Ich kann über Trans oder ich kann nur über die Empirie etwas sagen. Gott, Götter, Geister, Dämonen, Seele, das ist für mich eingeklammert. Darüber kann ich keine Aussagen treffen. Deshalb kann ich es empirisch weder prüfen noch negieren. Deshalb kann ich auch nicht sagen, dass sie nicht existieren. Das steht mir gar nicht zu. Dieses Recht nehme ich mir nicht heraus, solche Aussagen zu treffen, etwas zu negieren.
Das ist auch vernünftig. Kommen wir langsam zum Schluss. Sie haben gesagt, gibt es wieder mehr Interesse an diesem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Das Interesse ist aus meiner Sicht ist das massiv gestiegen in den letzten Jahren. Das hat aus meiner Sicht auch ganz viel mit Populärkultur zu tun und damit, dass dieses Thema auch in der Populärkultur massenhaft inszeniert wird und aber interessanterweise eben auch nachgefragt wird. Und ich glaube, es geht hier auch Hand in Hand mit einem großen Interesse an dem sogenannten Paranormalen, so an paranormalen Phänomenen, am Übernatürlichen, Supernatural, Paranormal Activity. Da würde ich auch das gesellschaftliche Interesse an diesem Thema verorten.
Bleiben Sie an dem Thema dran?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist gut.
Also noch bin ich mit meiner aktuellen Forschung nicht fertig. Die wird mich ohnehin noch ein bisschen verfolgen. Und ich finde, das ist ein Thema, ich glaube, man kann nie zufriedenstellend dazu forschen, weil es kein Ende nimmt.
Ja, ich finde es auch gut, dass Sie in diesem Bereich forschen, weil ich es gut finde, dass die Deutungshoheit bei so einem Thema wie Besessenheit und Exorzismus nicht allein bei den Kirchen liegt, sondern dass sie da aktiv dran forschen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, das ist ganz wichtig und ich will vielleicht auch dazu sagen, das Thema ist auch in der akademischen Wissenschaft ein marginalisiertes Thema, ein Thema, das sehr wenig beforscht wird, weil es auch mit ganz vielen Vorurteilen behaftet ist. Umso wichtiger finde ich, dass man als Forscher und als Forscherin hier den Fokus darauf richtet und sich auch Dynamiken in dem Feld anschaut, also Dynamiken, Machtverhältnisse und auch dahinterstehende Mechanismen in Blick nimmt.
Ja, da steckt nämlich mehr hinter. Das hat auch eine politische Dimension.
Das hat auf jeden Fall auch eine politische Dimension, genau. Es hat eine politische Dimension, es hat vor allem eine machtpolitische Dimension aus meiner Sicht.
Ja, da... Kirche ist gerade eben Umbruch, das wird spannend bleiben. Liebe Frau Bauer, das war wirklich interessant. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ja, ebenso. Es war auch interessant für mich und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.
Danke sehr. Und auch danke an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.